Endlich im Flieger. Freut ihr euch auch wieder nach Hause zu kommen?
Oh ja, der Spanienurlaub mit euch war zwar super, Sonne, Meer und so, aber boah, irgendwann will man halt doch wieder mal im eigenen Bett schlafen.
Also, ich hätte ruhig noch etwas länger bleiben können.
Kein Wunder, du hast ja jeden Krämerladen durchwühlt und den ganzen Koffer voll Knockoffs an Land gezogen.
Schade nur, dass du kein Original Vintage He-Man Toys gefunden hast. Ich hätte echt gern mal eine Twisted gehabt.
Moment, die hatten schon welche.
Wie jetzt? Du hast nichts gesagt?
Hey, du hattest doch gesagt, dass du im Urlaub nichts von irgendeinem He-Man-Kram hören willst.
Ja, schon, aber...
Ja, du kannst eh cool bleiben, Mann. Die hatten nur den üblichen Kram, den man in solchen alten Schuppen findet. Ein paar verstaubte Stillstalkers, einen vergilbten, langweiligen Leech.
Okay, alles gut.
Ja, und dann diese komischen Wiesen und einen von den Sauriern und einen Laserpower. Ey, was schubst du mich so zur Seite?
Muss Sepp aufs Klo?
Keine Ahnung.
Wie geht das Ding hier auf?
Wieso fingert er am Ausstieg rum? Wir sind mitten in der Luft.
Keine Ahnung. Oh, die Stewardessen versuchen ihn aufzuhalten.
Lassen Sie mich! Ich muss wieder zurück!
Und da kommt der Co-Pilot.
Hände weg, ich...
Oh, jetzt haben sie ihn K.O. gesetzt.
Na, dann ist ja alles prima. Also, ab in die Heimat.
Seitdem der diese Bios gelesen hat, ist er einfach nicht mehr derselbe.
Das semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
In der heutigen Folge melden wir uns quasi direkt aus dem Urlaub, aber selbst da lassen die Masters uns nicht los.
So ist es und deshalb haben wir uns heute etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen.
Weil wir gerne auf eure Wünsche hören, besprechen wir heute ein paar Biografien, die wir bisher überschlagen hatten.
Na, wenn das mal kein schickes Sommerspezial ist, jetzt in der 77. Ausgabe des Hemanischen Quartetts. Mit Manuel Miesner, der schon eine Techno-Weste angezogen hat.
Sebastian Wiley Vogel, der die Fähigkeit besitzt, wilde Kreaturen und Monster zu kontrollieren.
Hier, Sepp, eine Cola und ein Chicken Sandwich, wie du wolltest.
Hey, danke, Gordon. Du darfst dich jetzt auch vorstellen.
Prima! Und mit dem außerdimensionalen Lebensformless One, Gordon Volkmann.
Viel Spaß!
Das semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Talkback, Nerdkram unter der Lupe.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Talkback. Ja, quasi schon traditionell wollen wir uns auch in unserer diesjährigen Sommerfolge wieder den Biografien widmen. Und ja, im Forum von PlanetEternia haben wir hier und da gelesen, den Wunsch, dass wir auch mal ältere Biografien begutachten sollen mit unserem kritischen Auge. Und damit möchten wir es quasi heute anfangen. Und der erste auf unserer Liste ist King Grayskull, oder Gordon?
Ja, King Grayskull. Und zwar, um genau zu sein, das SDCC Exclusive von 2008. King Grayskull, heroischer Urahn von He-Man. Lange bevor Prinz Adam das Schwert der Macht hielt, um He-Man zu werden, verteidigte sein Ahne König Grayskull Eternia vor dem Bösen. Heldenhaft die geheime Kraft seines Schwertes meistern, kämpfte Grayskull Seite an Seite mit dem kosmischen Krieger Hero sowohl gegen den üblen Hordak als auch König Hiss. Obwohl Grayskull letztendlich durch Hordaks Magie fiel, gelang es ihm, seine Energien im Schwert zu bewahren, sodass eines Tages seine Nachkommen die Macht wiedererlangen und Grayskulls Namen anrufen konnten, wann immer das Böse den Frieden Eternias bedrohte. Bis zu diesem Tag blieb Grayskulls Geist tief im Inneren des Schlosses verborgen, das auf ewig seinen Namen tragen wird.
Ja, das ist doch mal eine schöne Geschichte, oder, Sebastian?
Ja, wie heißt das Schloss jetzt?
Ja, wie sein Name. Das Schloss heißt Schloss König.
Ach ja, stimmt. King Grayskull hat da ja noch gar keinen richtigen Namen. Ha, insofern ist die Biografie super.
Mhm. Keine Kritik? Nichts aufgefallen? Alles
doch,
passt?
Ja, natürlich, aber... Man merkt halt, dass da noch das San Diego Comic-Con Exclusive die erste Figur überhaupt war, wo man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest wusste, was danach alles noch kommen würde. Zu dem Zeitpunkt waren nur 6 reguläre Figuren geplant im Anschluss. Und Es ist eigentlich ganz gut umrissen. Es gab damals natürlich schon von Beginn an Kritik, ja, dass überhaupt King Grayskull da ist und dass Hero jetzt an seiner Seite da irgendwo kämpft. Aber so nach dem bisherigen Stand, da fand ich das eigentlich ganz gut, eben dass Hero da schon erwähnt wurde. Und das war für mich eigentlich alles soweit in Ordnung.
Ja, in den 80er Jahren wurde ja diese Geschichte, die Vorgeschichte von He-Man ja eigentlich nie so groß thematisiert. Wurde zwar, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, in ein, zwei Minicomics, oder Sebastian, war das so?
Ja, das Ding war ja, dass in dem letzten, also chronologisch letzten Vintage-Minicomic ja He-Man's Fourth by Hero angeteased wurde und wir wissen ja, dass die Powers of Grayskull Toyline geplant war rund um Hero und erst mit dem 2000X-Cartoon eben wurde das halt dann eingeführt, dass statt Hero dann King Grayskull als He-Man's direkter Vorfahr etabliert wurde. Darauf basiert natürlich diese Biografie ganz krass.
Gordon, ist das für dich so ein bisschen, wir hatten schon öfter mal diesen Begriff entmystifizierend in Bezug auf He-Man, dass er quasi nur einer von, ja, ich sag's mal, vielen stärksten der starken Kämpfer ist und nicht mehr der eine?
Ja, also manche mögen sich daran stören. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Also das ist einigermaßen gut gelöst, das über Generationen so zu verteilen. Also ich erinnere mich halt noch 2008, als King Grayskull auftauchte, da waren ja ziemlich viele Leute eher, naja, vielleicht auch mehr oder minder enttäuscht. Ich erinnere mich auf jeden Fall an viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, gerade auch Vintage-Sammler, die sagten, jetzt geht das wieder los mit 2000X etc., was soll so ein Blödsinn. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, jetzt im Jahre 2014 scheint King Grayskull doch im Kanon akzeptiert zu sein bei den meisten Fans, auch wenn es ihn nicht irgendwie in der Vintage-Toyline gegeben hat. Also scheint er ja doch irgendwie so seinen Spot im Universum da zu haben und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. So schlecht finde ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ich habe das SDCC Exclusive ja auch hier. Die Figur ist eigentlich an sich top. Hab mir die damals irgendwann mal aus dem Netz besorgt. Also nicht, als sie damals auf den Markt kam. Es konnte wahrscheinlich auch keiner wissen, dass die neue Moto C-Line halt einfach so, ja, so einschlagen würde, ne?
Es ist bei King Grayskull als Charakter sowieso schon fast ein Thema für sich, weil sich da ja extrem die Geister dran geschieden haben, als damals eben nicht Hero im 2000X-Cartoon eingeführt wurde, sondern eben King Grayskull, der im Grunde ein altes He-Man-Design für die 2000X-Toyline war und der so den Über-He-Man verkörpert hat, wogegen He-Man dann im Vergleich irgendwo eher mickrig wirkte. Aber insofern war das halt zu dem Zeitpunkt, als man diese Biografie dort gelesen hatte, was ja auch noch gar nicht klar war, dass es wirklich Biografien geben würde, sah das einfach irgendwie cool aus, dass Mattel halt natürlich King Grayskull gemacht hat. Der war halt von dem He-Man-Grundkörper aus irgendwo recht gut zu produzieren. Hatte da auch noch die Verbindung zu 2000X. Damals wurde ja auch gesagt, hey, den kann man ja neben seine 2000X-Figuren stellen. Und da war es einfach eine schöne Geschichte zu sehen, hey, okay, die geben mit King Grayskull weiter, aber denken auch wieder dran, dass es eigentlich mal Hero gab und haben das da jetzt ein bisschen verbunden. Dass es sich später alles zu diesem konfusen Geschwurbel ergeben würde, wusste man da ja noch gar nicht.
Diese SDCC Exclusive, über die wir jetzt ja gerade sprechen, kam 2008. Wenige Jahre zuvor gab es ja die 2000X-Serie, wo ja auch das erste Mal so ein bisschen erklärt wurde, wie Adam das erste Mal zu He-Man wurde. Und da wurde auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte oder die Vorgeschichte erläutert. Aber die weicht ja dann von der Bio jetzt hier doch irgendwie ab. Warum?
Im Grunde nicht, weil im 2000X-Cartoon wurde halt gezeigt, dass zwar dieser Orb of Power inmitten von Castle Grayskull sich aus den Weisen zusammengesetzt hatte, aber He-Mans Zauberschwert selber nahm sowas ähnliches wie die Essenz von King Grayskull selbst mit auf. So sah das zumindest aus. Und das wird meiner Meinung nach in dieser Biografie erstmal wiedergegeben. Was danach noch an Details in den späteren Biografien folgt, dass das dann nochmal modifiziert, da kommen wir dann später noch dazu. Aber nach diesem Stand her war es wirklich so wie im Zeichentrick, konnte man sagen. Nur eben, dass Hero noch dazu ergänzt wurde.
Allerdings von den ersten Minicomics, wo ja auch eine Herkunftsgeschichte erzählt wurde, von He-Man, hat man sich quasi schon mit dieser allerersten Bio distanziert.
Ja, natürlich, das ist klar. Man hat da eindeutig gesehen, das geht jetzt nicht irgendwo so fort, wie es bei Vintage war, weil einfach King Grayskull zur Vintage-Zeit als solcher, wie er hier dargestellt ist, nicht so wirklich existiert hat. Da gab es zwar den König von Castle Grayskull, der im zweiten Minicomic überhaupt mal erwähnt wurde. Das sollte dann zu einem späteren Zeitpunkt mal He-Man werden, aber das ist dann ja quasi die Masters-Frühzeit noch vor Filmation geworden und hier ist halt eindeutig so die Verbindung gewesen, da wird was vom 2000X-Cartoon entliehen, um diesem Exclusive noch eine schöne Hintergrundgeschichte zu geben.
Ja, sag mal, es gab doch 2010 nochmal eine King Grayskull-Figur. Wie wäre es, wenn wir die Biografie direkt hinten dran schieben?
Oh, nee.
Hey, lass mal.
Okay, wenn ihr keine Lust habt, machen wir es trotzdem. Komm, Gordon, leg los.
Ja, es geht doch nichts über Demokratie. Also los. King Grayskull, heroischer Urahn von He-Man, wahrer Name. Oh Gott. Die Fun Grayskull.
Ja. Really?
Ja. Jeder Zuschauer darf sich jetzt, Zuhörer darf sich jetzt denken, was er will. So, also aufgewachsen unter der unterdrückenden Herrschaft der Snake Man, trieb es die Wahn in die Rebellion gegen das Unrecht, als sein Bruder entführt und gefressen wurde. Andere schlossen sich unter Grayskulls Fahne zusammen und seine Legende begann zu wachsen. Für seinen Mut, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit und Kraft zum König ernannt, wurde Grayskull zu einem großen Führer, zusammen mit seinem Rat der weisen Ältesten. Zum Wächter des Schwertes von He berufen, übertrug Grayskull mit seinem letzten Atem seine Essenz auf magische Weise in die Klinge, um sicherzustellen, dass nur seine Erben es nunmehr schwingen und seine große Macht nutzen können, mit der es harmonisiert. Nach seinem Tod wurde das Schwert in zwei gespalten und seine Macht in eine große Kugel innerhalb seines Schlosses übertragen, beschützt von Grayskulls ergebener und liebender Witwe.
Ja, das kommt ja schon dem näher, was ich eigentlich eben gerade meiner Frage dir gestellt habe, Sebastian, mit dem 2000X-Cartoon. Bevor du jetzt da so ein bisschen näher drauf eingehst, meine Frage mal generell, warum zwei King Grayskull und warum auch überhaupt zwei verschiedene Biografien?
Naja, der erste King Grayskull, der das San Diego Comic-Con Exclusive war, der war zum einen eben sehr begehrt und die Preise sind ja bis heute in dreistelligen Höhen, wenn man den original verpackt haben will. Zum anderen hatte die Verpackung auch noch ein Elektronik-Feature, wodurch die damals, also die Figur damals, nicht außerhalb der USA verschickt werden durfte. Dadurch hatten allein schon die internationalen Fans das Nachsehen. Und da wurde dann im Laufe der Zeit immer wieder gerufen, oh, bringt nochmal eine Figur von dem, ruhig ein bisschen modifiziert mit Stoffgelb oder wissen wir, Hauptsache es kommt nochmal ein King Grayskull, damit diese Lücke in der Sammlung wenigstens irgendwie geschlossen werden kann. Und das hat Mattel dann eben gemacht, hat dann irgendwann diese Quartalsfigur gebracht, war im Grunde ein Repaint von der Figur selber, also wie gesagt, ein bisschen anders bemalt, war dann aber auch so weit modernisiert, dass die Rüstung abgenommen werden konnte und der Kopf abgenommen. Das war damals beim Exclusive noch nicht der Fall. Und es wurde was am Zubehör halt getan. Der Orb of Power war dabei, zwei Schwerthäften war dabei, ein normales Schwert mit transparenter Klinge, ein Schild und eine Doppelaxt. Also der war da nochmal ein bisschen anders ausstaffiert, damit sich der Kauf auch für die gelohnt hat, die schon das Comic-Con Exclusive hatten.
Siehst du jetzt in dieser Figur beziehungsweise in dieser Biografie eine Ergänzung zur ersten King Grayskull Bio oder ist das einfach jetzt mal eine ein Goodie für die Fans, aber passt jetzt letztendlich in das ganze Mode-Universum nicht wirklich rein?
Ja, diese zweite Biografie, die kam ja dann natürlich auch mit dem Grund, dass Mattel dann gesehen hat, okay, wenn sie den jetzt rausbringen, da können sie direkt den Platz nutzen, eine etwas andere Biografie mit noch mehr Details zu liefern. Und das war ja da schon im Herbst 2010, als der rauskam. Da wussten wir also schon, wo der Wind herweht von anderen Biografien her. Und hier ist es halt überhaupt nicht mehr so wie bei der ersten, dass man irgendwo gedacht hat, da wird jetzt einfach nur 2000X adaptiert plus Hero, sondern da wird halt schon einiges an anderem gemacht und auch viel hinzugedichtet. Ich finde das allein schon interessant, abgesehen halt von diesem seltsamen wahren Namen, Divan oder wie das heißt, dass halt sein Bruder entführt und von den Snake Men gefressen wurde. Das war für mich irgendwo sehr eklatant, irgendwo entliehen von Zodeks Bruder, der im 2000X-Cartoon gefressen wurde. Und es wundert mich, dass Mattel da nicht mal irgendwie in einem Plastikbeutel als Special Goodie noch eine Exclusive-Figur von dem Bruder als Kackhaufen oder so rausgebracht hat, Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie da auch noch was versucht hätten. Das ist halt natürlich dann hinzugefügt, aber ist eine ganz nette Geschichte meiner Meinung nach, um halt zu erklären, warum sich dann King Grayskull quasi aufgelehnt hat gegen die Unterdrücker. Der Clou kommt dann im Grunde in Bezug auf das Zauberschwert, was du ja vorhin gemeint hattest. Nach der vorhergehenden Biografie war ja der Punkt, King Grayskull überträgt seine Essenz in das Schwert und He-Man verwandelt sich mit dieser Essenz dann. Jetzt ist es halt plötzlich so, dass halt erzählt wird, dass das Zauberschwert geteilt wurde. Das wissen wir aus einer früheren Biografie zwar, aber während dieser Teilung oder nach dieser Teilung wurde halt die magische Kraft, die in dem Schwert war, plötzlich in diese Kugel, also wohl den Orb of Power, übertragen. Und das weicht jetzt natürlich von allen bisherigen Canons total ab und ist für mich dann schon wieder so ein Punkt gewesen, wo ich dann gedacht habe, okay, das hätte es jetzt irgendwo nicht mehr wirklich gebraucht, weil jetzt wird es dann allmählich kompliziert. King Grayskull hat das Schwert bekommen, in dem die Macht drin war oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er seine Macht in das Schwert hineingetragen, was aber auch irgendwo mit anderen Biografien nicht so wirklich übereinstimmt. Also es ist alles dann wieder etwas konfus, wodurch man da zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht weiß, woher kommt die Macht überhaupt? Kommt die jetzt aus dem Zauberschwert? Kommt die aus King Grayskull in das Zauberschwert? Oder wie auch immer, irgendwie widersprechen die sich ein bisschen. Und die Texte sind sowieso auch teilweise unnötig kompliziert geschrieben.
Also meine Meinung ist, man hätte ja einfach nochmal eine King Grayskull-Figur rausbringen können mit so einem Schlangenmuster. Und dann ist das einfach der Bruder, der in dem Bauch einer Schlange ist.
Ja, nee, da hätte man den einfach so umhüllt in so einen Plastiksack und der wäre dann so gemacht worden, als würde der aussehen wie so ein Schlangenbauch.
Ja.
Aber mir kam gerade der Gedanke, vielleicht ist ja Zodak der Bruder von King Grayskull. Dann würde es ja passen, oder? Also sind es quasi drei Brüder.
Ja, das würde dann sowieso noch immer weitergehen, dass man irgendwann dann nur noch Verwandte untereinander hat. Das nervt mich ja auch generell in diesen Biografien. Und auch ist auch ein Kritikpunkt für mich bei den neuen DC-Comics, dass halt irgendwo alles sich letzten Endes auf Familienverbindungen konzentriert. Wir haben zwar natürlich schon seit Filmation Verwandtschaftsgrade da unter den Hauptcharakteren gehabt, aber irgendwo wäre dann ja wirklich mittlerweile jeder mit jedem irgendwie verwandt oder verschwägert. Dann müsste He-Man ja echt Angst haben, Tila zu heiraten, weil er denken würde, oh fuck, das ist eine Cousine zweiten Grades, was dabei rauskommt.
He-Man, ich bin dein Onkel, ja, und ich bin deine Mutter, was?
Ja, hier, pass auf, Biografie, kannst nachlesen.
Unglaublich. Ja, aber es wäre doch mal irgendwie so eine coole Story für einen Film, oder? So was irgendwie so der Hauptbösewicht und der Hero miteinander verwandt wären irgendwie und dann würden sie gegeneinander auf einmal kämpfen und dann, keine Ahnung, mit Laserschwerter oder sowas, das wäre mal eine coole Idee.
Ja, He-Man wird dann zum Beispiel von der Zauberin trainiert, muss aber vorzeitig los, um Man-at-Arms und Teela und so zu retten und trifft dabei dann auf Skeletor und Skeletor schlägt ihm die Hand ab und sagt dann, He-Man sagt dann, du hast meinen Vater getötet. Nein, ich bin dein Vater. Nee, du bist mein Onkel. Ach so, stimmt ja.
Ja, genau, richtig. Und dann müssen sie aber vorher noch irgendwie auf so einen Waldplaneten irgendwie notlanden und treffen auf die Machines irgendwie. Ach, ist
ja
cool.
Ja, und dann Skeletor baut zusammen mit Hordak Nordor auf und Nordor vernichtet dann Etheria und He-Man muss dann Nordor vernichten, bevor auch Eternia zerstört wird oder sowas. Ey, wäre voll gespannt. Vielleicht cool. Könnte es ja irgendjemand so verfilmen, so, ich weiß nicht, so Spielberg oder George Lucas oder so.
Ja, vielleicht, oder beide zusammen, Mensch. Da wären wir wieder beim Thema Kinofilm. Gordon, leg los.
Inzuchturnia.
Das hättest du dir fürs Outro aufheben müssen.
Nee. Da hat er was Besseres.
Was Dümmeres.
Das hast du gesagt.
Ja, es ist aber auch so.
Also, aber habe ich es jetzt richtig verstanden? Die generelle Meinung ist jetzt schon so, dass diese Biografien nicht ineinander greifen, sondern irgendwo konkurrieren, oder?
Naja, also am Ende ergibt es dann alles schon irgendwo einen gewissen Sinn. Wir haben halt am Ende nach unserem jetzigen Stand den Fall, dass irgendwann mal dieses Zauberschwert geschmiedet wurde und das trägt und für die Macht des Universums in sich. Das wurde dann von Hero nach Eternia gebracht und von King Grayskull übernommen. Und King Grayskull hat dann nochmal seine Essenz in dieses Schwert hineingetragen. Und das ist halt für mich, wo es dann irgendwie unnötig kompliziert wird, wo ich da irgendwo denke, das Schwert wirkt auf mich allmählich wie so ein USB-Stick, den du immer weiter mit Daten fütterst.
USB 2 oder USB 3?
Oh, was weiß denn ich? Wahrscheinlich hat Scott da schon auch eine Idee. Zauberschwert 2.0.
Okay.
Also ich meine, man versucht hier natürlich jetzt vieles miteinander irgendwie zu verstricken. Und wenn man nicht gerade irgendwie Kurt Busiek ist, dann klappt das meistens nicht so gut. Also das Problem ist ja, glaube ich, einfach, je größer man irgendwie ein Universum macht, je mehr Charaktere man einbindet und je mehr diese Charaktere auch alle noch eine einzelne Geschichte haben und nicht irgendwie nur komplette Nebencharaktere sind, die eigentlich überhaupt keinen Hintergrund haben. Da gibt's ja sicherlich auch so ein, zwei, die dann nicht so die grandiose Geschichte haben. Desto schwerer wird es wahrscheinlich, das alles irgendwie in einen Kanon zu bringen. Vor allen Dingen ist es natürlich auch immer die Frage, was möchten die Fans eigentlich gerne sehen? Es ist ja dann auch so teilweise, wir haben es ja bei Princess of Power nun schon ein paar Mal gesehen, dass dann da irgendwie aus dem alten Katalog Dinge abgeschrieben wurden, obwohl es bei Filmation deutlich bessere Geschichten gegeben hätte, während man dann plötzlich irgendwelche Charaktere von Filmation mehr aufpeppen muss, zumindest laut Meinung von Scott Nye, dem unbekannten Schreiber der Biografien. Und das ist natürlich genau das Problem. Ich denke, hier liegt halt auch irgendwie dieses Problem drin, dass man dann irgendwie denkt, naja, King Grayskull kommt ja eigentlich aus der 2000X-Serie und da haben wir halt diesen Orb gehabt. Und wahrscheinlich wollen auch viele von den 2000X-Fans genau das nochmal wiedersehen. Also bringen wir das jetzt irgendwie noch mit rein. Obwohl sich das vielleicht nicht so ganz mit der SDCC-Sache verträgt, aber das ist nicht so wichtig, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an die WWE.
Ja, wobei ich immer noch die grundlegende Absicht der löblich finde, dass also der Autor versucht hat, irgendwo sämtliche Canons mit einzubeziehen. Aber es wird halt irgendwann in dieser Biografienform zumindest zu viel. Es wäre vielleicht sogar was anderes gewesen, wenn man jetzt einen Comic hätte, der in Ruhe Stück für Stück irgendwo Sachen erzählt hätte, wie das mit dem Schwert gelaufen ist, wodurch ich dann auch es leichter hätte zu akzeptieren, dass das Schwert halt wie ein USB-Stick und wo alles in sich aufnehmen kann, was nur irgend geht und dadurch immer mächtiger und mächtiger wird. Aber zumindest diese Biografienform ist meiner Meinung nach halt ungeeignet dafür, alles so zu versuchen, in Einklang zu bringen, vor allem wenn auch manche Sachen nicht in Einklang gebracht werden können. Aber da kommen wir bei anderen Biografien nochmal dazu, wo es noch krasser ist.
Ja, ich glaube, unsere Biografien sind chronologisch geordnet. Von der Vergangenheit kommen wir zur Gegenwart, zu He-Man. Und ich fand schon im Vorfeld schon mal sehr überraschend. Der Beweis ist in der Bio enthalten, dass Prince Adam in den 90er gelebt hat. Gordon, leg mal los.
Ja, He-Man, mächtigster Mann des Universums, wahrer Name Adam aus dem Hause Randor. Als direkter Nachfahre des legendären König Grayskull wurde Prinz Adam auserwählt, das Zauberschwert seines Ahnen vor dem Bösen zu beschützen. Zunächst verwendet er eine Techno-Weste mit eingebautem Kraftfeld zur Bekämpfung des Bösen, doch seit Adam gelernt hat, die beiden Hälften des Zauberschwertes zu vereinen, nutzt er es, um die Energie der Weisen hindurchfließen zu lassen und zu He-Man zu werden, dem mächtigsten Mann des Universums. Müssen wir nochmal betonen, hatten wir nämlich nicht oben schon gesagt. An der Seite der heldenhaften Masters of the Universe wacht er über die Sicherheit von ganz Eternia.
Sebastian, hast du eigentlich Techno gehört?
Boom, boom. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine ehrliche Antwort geben soll. Ach egal, ich bin nicht schon so beliebt. Ich habe Techno gehasst. Ich mag Techno bis heute nicht. Muss ich echt sagen. Was nicht heißt, dass alle möglichen Formen von Techno-Musik kacke sind, im Gegenteil, es gibt auch gute Musik dabei, aber ist grundlegend meistens nicht mein Fall gewesen, gerade irgendwo dieser Mitte 90er Jahre Techno hat mich extrem angekotzt, also ich weiß noch 1996 ist mir im Gedächtnis geblieben als eines der Chart-radiomäßig musikalisch schlimmsten Jahre für mich, weil da irgendwo nur Schrott-Techno gelaufen ist, meines Erachtens nach. Und jetzt, Manuel, kommst du!
Ja, hast du auch eine Weste?
Ja, aber keine Techno-Weste.
Also du hast auch die Weste nie während des Techno-Hörens irgendwie angehabt?
Nee, ich habe aber mal eine gesehen, da hätte man so LED-Lichter dran gehabt, die man dann anschalten konnte und er hätte das geblinkt. Das stelle ich mir unter einer Techno-Weste vor.
Meinst du, dass genau die Adam auch anhatte?
Nee, ich weiß es ja besser. Ich weiß ja, was sie meinen. Ich finde nur den Begriff so absolut hirnverbrannt.
Okay, dann erleuchte uns mal. Was meinen die eigentlich?
Ja, die Techno-West ist tatsächlich ein Relikt aus den allerersten Masters-Jahren. Und zwar hat He-Man da eben seinen Brustgurt quasi verstärkt gehabt. Also sein Powerharnisch, um es so zu sagen. Verstärkt zum einen seine Kräfte auf ein Maß, wodurch er schon in den ersten Minicomics sich aus blankem Fels seine Behausung hauen konnte. Und zum anderen ist da im gewissen Sinne ein eingebauter Schutzschild auch drin, der ihn vor Attacken bis zum gewissen Grade schützen konnte. Da gab es sogar dann einen Minicomic, ich glaube, der hieß Battle in the Clouds, wo Himmel mal von seinem Skyslat runterfällt und Merman klaut ihm dann diesen Brustgurt, weil der einfach so eine mächtige Waffe ist. Und ja, das haben sie natürlich hier eingeflochten. Die Idee ist vielleicht grundlegend nicht verkehrt, aber es hört sich halt irgendwo ein bisschen komisch an im Ganzen. Zum einen die Bezeichnung Techno-Weste, wie gesagt, ich denke da an irgend so eine komische Jacke mit blinkenden LED-Lichtern. Und zum anderen halt, es hört sich wirklich so an, als wäre Prinz Adam, bevor er eben die Hälfte des Zauberschwertes feind, einfach so als Prinz Adam weiter rumgerannt, hätte er nur einfach seine rosa Weste mal ausgezogen gegen eine andere Weste, die halt zufällig dieses Kraftfeld hatte. Das erschließt sich halt in der Biografie überhaupt nicht, was da gemeint ist. Vor allen Dingen auch, die Frage ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Techno-Weste sein normaler Brustgurt war, dann heißt es, wenn er die Hälfte des Zauberschwerts zusammengefügt hat und sich dann in Human verwandelt, dann sieht der Brustgurt aber immer noch so aus, hat aber nicht mehr dieses Kraftfeld, oder wie läuft es jetzt zusammen? Also sprich, man muss sich da eigentlich selber zusammenklauben, was man jetzt von der Sache halten soll. Das stinkt mir etwas.
Also ich glaube ja, wenn er das Schwert benutzt und diesen Brustharnisch, beziehungsweise diese Techno-Weste anhat, dann wird er grün. Gordon, was hältst du von der Biografie?
Ja, die ist ja doch relativ normal gehalten. Also ich finde jetzt nicht, dass da so unglaublich viel Großes irgendwie im Zusammenspiel mit anderen verraten wird. Was vielleicht auch daran liegt, dass es halt eben noch sehr am Anfang der Toyline war und man vielleicht auch nicht wusste, wie weit man mit dem Ganzen gehen sollte. Ja, Techno-Weste ist jetzt halt so eine Sache. Wobei natürlich Sepp total Unrecht hat. 1996 war natürlich kein Techno-Jahr in den Charts. Es war nämlich 95. Aber
meinetwegen 95, da siehst du mal, wie ich diese Jahre aus meinem Gedächtnis verbrannt habe.
1996, ja, genau, da hast du sie verbrannt. Da hast du nämlich den Hit gesungen, der 13 Wochen auf Platz 1 war, Time to Say Goodbye.
Ja, siehst du, also irgendwas war ja immer in der Zeit.
Ja, absoluter Techno. So, und naja, keine Ahnung, also ja, grundlegend passt das ja so, was sie jetzt da irgendwie zusammensetzen. Es ist jetzt halt eben die Frage da, ob man jetzt wieder diesen Technikkram dahinter braucht, mit eingebautem Kraftfeld und so weiter und so fort. Ich finde es schon irgendwie besser, dass man das hinterher ja dann so aufgelöst hat, dass es dann doch irgendwie eine übermächtige Energie ist. Aber das hat's halt dann immer bei diesen Sword and Sorcery Sachen, dass es dann halt einmal den Technikaspekt gibt und dann eben einmal den magischen Aspekt. Ich finde hier den magischen Aspekt einfach angebrachter.
Ja, ich weiß nicht, also ich finde, man muss nicht unbedingt sämtliche Biografien, die es irgendwann mal in den letzten 30 Jahren gab, innerhalb einer Bio verwursteln. Sprich, man muss nicht irgendwie alles mit aufgreifen. Die Idee mit diesem Brustharnisch, der dort Kraft verleiht, aus den ersten vier Minicomics, fand ich cool. Hat sowas Barbarisches, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Allerdings ist ja nicht das die Origin, mit der ich aufgewachsen bin. Wir alle kennen ja das eigentlich eher aus dem Filmation-Cartoon. Prinz Adam mit alter Ego und verweichlichter Prinz, Macht von Grayskull etc. Von daher tue ich mich ein bisschen schwer jetzt hier, ich weiß nicht, Adam mir vorzustellen, wie er mit diesem Harnisch, mit dieser Techno-Weste rumrennt und schon die Bösen verkloppt oder sowas alles, weil er einfach, na gut, von der Statur her kann ich jetzt nicht sagen, dass er anders aussieht. Im 2000X-Cartoon war es ja so, als Figur natürlich nicht, Filmation war es genauso wenig, aber trotzdem ist für mich Prinz Adam einfach nicht stark. Er ist ein Prinz, vielleicht auch ein Stück weit mutlos irgendwie, zumindest mal nicht so mutig wie He-Man. Und diese heroischen Eigenschaften kommen einfach durch das Zauberschwert. Und von daher finde ich es doof, dass er, oder finde ich es gewöhnungsbedürftig, dass er jetzt dann trotzdem im Vorfeld, bevor er wirklich He-Man wurde, als Super Adam quasi durch die Gegend rennt. Also ich weiß nicht, finde ich ein bisschen komisch.
Ja, das trifft's eigentlich gut. Wenn Gefahr droht, dann reißt sich Adam seine Weste auf und darunter hat er seine Techno-Weste, mit der er sich in Super Adam verwandelt. Und wenn er erstmal die Hälften des Schwerts der Macht zusammen hat, dann wird er zu He-Man. Und wenn He-Man sich noch die Techno-Weste von Super Adam anzieht, dann ist er Super He-Man.
Ja, und genau. Und Skeletor klaut die dann irgendwann und wird Disco-Skeletor.
Jetzt macht hey, Sinn. Das passt genau. Der zieht die Techno-Weste an. Und hat nur den Begriff Techno missverstanden.
Ja, genau. Adam kommt dann da und sagt dann, ja, Skeletor, hau ab, ich lasse jetzt hier meine Beats laufen. Und Skeletor steht dann da, Disco ist nicht tot, Disco ist Leben.
Und dann fängt Saturday Night an.
Genau.
Herrlich. Aber sage mal, gerade habe ich nochmal drüber nachgedacht, gab es nicht immer auch in einer späteren Bio oder Comic sogar den Begriff Techno-Virus? Hängt das irgendwie zusammen?
Naja, das. Jetzt bringt Scott Knight den Autor nicht auf irgendwelche Ideen. Der bringt es dann noch, dass er in der allerletzten Biografie der allerletzten Masters-Figur sowas reinbringt. Aber keine Ahnung, ob da jetzt eine gezielte Verbindung wäre. Ich würde sagen, nein. Weil das andere ist der techno-organische Virus, der Hero befallen hat, in der dann auch die ganzen Dinosaurier in Preternia übergegriffen hat und sowas. Ich glaube, der hat jetzt nichts mit dieser Weste zu tun gehabt. Wäre auch ein bisschen abartig, wenn die Techno-Weste aus den infizierten Überresten von Hero geschmiedet worden wäre.
Ja, wäre doch lustig, oder?
Ja, irgendwie, ich würde es denen zutrauen.
Ja, man konnte halt aus einer Krankheit dann halt was Gutes machen. Das kommt dann halt irgendwie da raus. Man-at-Arms hat halt aus diesem Virus, der jahrzehntelang überlebt hat, was abgespalten und gemerkt, Mensch, ich kann das Böse wieder zum Guten bekehren.
Ja, wahrscheinlich hat er den Virus dann mit Hilfe der Zauberin magisch geklont. Aber das wäre wieder eine andere Biografie.
Genau.
Ich finde nur einfach, diese Biografie ist ja noch verhältnismäßig simpel gehalten. Aber da kommen halt schon so diese ersten Punkte rein, wo ich dann schon damals irgendwo gedacht habe, ja, irgendwo Techno-West, ja, die Idee dahinter ganz nett, aber irgendwie fehlt da was und so ganz ist es ja dann auch nicht zusammen mit, wie du, Manuel, gesagt hast, Super Adam und so. Das war eigentlich dann schon ein Punkt, wo ich hätte wissen müssen, okay, da wird noch weitaus Schlimmeres auf uns zukommen. Das hier ist jetzt gerade mal der Anfang.
Das heißt, wird in den späteren Biografien erklärt, wo Adam diese beiden Schwerthälften er hat?
Ja, es wird in einer späteren Biografie dann halt erzählt, dass das quasi, ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf heraus jetzt, wo du es sagst, vielleicht hat es auch Scott Knightley nochmal irgendwo im Internet bekannt gegeben gehabt, dass es quasi Adams erste Mission war, diese Hälften des Schwertes zusammenzufügen. Und das war dann auch sein erster Kampf gegen Skeletor.
Das heißt, die Zauberin hat ihn gerufen, hat gesagt, hey, ich habe hier was Tolles für dich. Gibt ihm erstmal ein GPS, macht ein bisschen Geocaching und dann muss er die Schwerthälften suchen,
oder ja,
was?
Genau. Er hat dann wahrscheinlich gesagt, okay, deine erste Aufgabe, Adam, ist jetzt, zieh mal diese Weste an, drück den Knopf, siehst du, wie die LED-Lichter blinken, super, es wirst du im Dunkeln nicht mehr überfahren, pass auf, du hältst jetzt einfach mal aus, schon nach irgendeinem so Typ mit blauer Haut und Skelettkopf, der so aussehen könnte wie dein Halbonkel und dann nimmst du dem so zwei Schwerthälften weg. Und bevor er noch sagen konnte, was sollen die Kacke, hat ihn wieder vor die Tür gesetzt.
Jetzt weißt du, was dir droht.
Das mit der leuchtenden Weste ist eigentlich gar nicht schlecht. Ab 1. Juli gilt ja sowieso ja diese Pflicht mit den Warnwesten, ne?
Ja, seit 1. Juli, genau.
Ja, passt doch.
Ja, meine Schwiegermutter hat mir schon zwei hinten in den Kofferraum gepackt.
Prima, aber ich glaube, die musst du im Handschuhfach haben, oder?
Ist mir doch egal.
Ach so.
Die haben doch immer gesagt, für einen neuen He-Man-Film wäre ja eigentlich ein Wrestler die perfekte Besetzung. Also mit der Techno-Weste, die blinkt, müsste das dann ja Chris Jericho sein.
Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das mal endlich aufgreifst. Danke, Gordon.
Bitte.
Ja, ich würde sagen, schnappen wir uns mal die nächste Biografie. Und ich glaube, wenn ich sie gerade richtig gelesen habe auf den ersten Blick, geht es jetzt um Madame Rass, oder Gordon?
Nee, es geht um Raquel Grass.
Hä? Aha, okay.
Ja, wer kennt
dann legen wir los.
Wer kennt die nicht? Und zwar Beastman, wilder Handlanger, wahrer Name Raquel Rquas. wie auch immer man das ausspricht, wahrscheinlich Rackle Welch oder so. Das ist
Rackle Welch.
Ja, das ist so ein okay. Das ist so ein Südstaaten-Akzent, den kannst du nur aussprechen, wenn du drei Kaugummis im Mund hast.
Wir haben uns unsere Tops geklaut.
Genau. Hast du gerade Kaugummi zur Hand?
Nee, leider nicht.
Okay.
Gut, also nachdem er aus seiner Heimat im Lianendschungel vertrieben wurde, schloss sich der Beastman namens Rackle Wrath während eines Gefechts auf den Berserkerinseln mit einem jungen Alchemisten namens Keldor zusammen. Wie andere seiner Rasse besitzt Rakes die Fähigkeit, wilde Kreaturen und Monster zu kontrollieren. Derzeit nutzt er dieses besondere Talent als Hauptgefolgsmann Skeletors, des Oberbefehlshabers des Bösen.
Ich komme jetzt nicht ganz mit. Er schließt sich Keldor an, aber folgt Skeletor, Sebastian, wie, was, wo?
Ja, yeah, how deep, folks and friends, it's me, Rakel Crash. Ja, das ergibt eigentlich Sinn, eine der kürzesten Biografien, aber im Grunde gibt die 2000X-Origin von Beastman wieder. Da hat er eben Keldor damals auf den Berserkerinseln getroffen und hat sich dann mehr oder minder ein bisschen gezwungen gesehen, sich ihm anzuschließen. Und dann wird halt innerhalb der Biografie der Sprung gemacht, dass halt früher hat er sich Keldor angeschlossen, jetzt in der Gegenwart ist Keldor natürlich Skeletor und jetzt dient Beastman auch weiterhin Skeletor. Das ist auch eine ganz nette Sache gewesen, direkt in einem, noch bevor die Skeletor-Figur herauskam, zu erklären, okay, bei den Moto Classics gibt es auch Keldor, so wie bei 2000X.
Und würdest du jetzt mit deinem heutigen Kenntnisstand sagen, das schmiegt sich jetzt alles wunderbar zusammen, jetzt natürlich auch mal so im Hinblick auf die DC-Comics, wo ja auch Origins erzählt wurden?
Die DC-Comics haben da ja jetzt für mich erstmal nichts mit zu tun. Da war ja auch wieder ein anderes Origin, beziehungsweise Origin von Keldor und Skeletor modifiziert. Hier ist das so halt innerhalb der Moto Classics-Biografie und auch in Hinsicht darauf, dass zu diesem frühen Zeitpunkt wir im Grunde nur sehen konnten, okay, da wird viel von 2000X übernommen. Da war das für mich alles rund. Das ist auch für mich bis heute rund. Tatsächlich ist die Beastman-Biografie, vielleicht auch gerade, weil sie so kurz ist, für mich eine der besten. Ich brauche zu Beastman halt keine besonderen Informationen darüber, ob er als Kind irgendwo an der Mutterbrust gesäugt wurde oder die Flasche gekriegt hat und deswegen böse geworden ist, sondern das, was hier steht, das genügt mir voll auf, das passt, das ist rund, ein kleiner Vorabhinweis auf Keldor und fertig. Wunderbar. Mehr braucht es doch gar nicht.
Ich kann mir so richtig vorstellen, als die beiden sich das erste Mal getroffen haben, Beastman und Keldor, man muss sich daran erinnern, Keldor natürlich, 2000X-Cartoon, ein von Säure zerfressenes Gesicht. Und dann hat Beastman sicherlich gedacht, boah, Mann, scheiße. Und ich dachte, ich hätte Probleme.
Nee, das ging dann so. Irgendwann hat Beastman dann mal so um die Ecke geschaut. Keldor, alles okay? Sieht, dass der von der Säure zerfressen und ruft da so, oh, Killer Cash! Und ab da war das halt sein Name.
Hey, das ist doch super, oder, Gordon?
Nee, eigentlich nicht. Das könnte nämlich auch tatsächlich irgendwie in so einer Bio stehen. Also,
ich bin davon ausgegangen, dass Beastman einfach bei der ersten Begegnung irgendwie tierischen Husten hatte oder sowas.
Klar, tu, Errata. Naja, also keine Ahnung. Ich finde, viel gibt diese Bio jetzt ja eigentlich auch nicht her. Also es ist ja so mehr mega kurz gehalten im Endeffekt. Es geht hier ja mehr um die Fähigkeiten Beastmans, dass er jetzt da Keldor auf den Berserkerinseln trifft, wo wahrscheinlich auch nur Wrestler rumlaufen, nur Berserker, die alle vom Master Fuji gemanagt werden. ja, keine Ahnung. Also ich finde das eigentlich okay, was hier jetzt so drinne steht, aber dafür, dass eigentlich Beastman ja sozusagen immer im Atemzug mit Skeletor genannt wird und mehr oder minder seine rechte Hand ist, der Handlanger schlechthin, ist das vielleicht sogar schon ein bisschen sehr kurz. Also da hat man ja wirklich anderen Leuten deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet und das finde ich halt schon wieder ein bisschen bitter.
Ja, aber das ist ja gerade dieser Punkt bei Beastman immer gewesen. Er ist Skeletors Handlanger gewesen. Der Mann fürs Grobe. Wenn es darum ging, irgendwo, dass Skeletor irgendeinen Plan hatte und brauchte dafür im Grunde seine rechte Hand irgendeinen Kommandant, da hat er Evelyn genommen, Triclops, Merman oder sogar Trapjaw gelegentlich. Aber Beastman, der in den Hörspielen schon so übermäßig dumm war, war auch sonst nie irgendwo der Klügste dabei. Der war einfach irgendwo dieser Schlägertyp fürs Grobe bei Skeletor. Und in dem Zusammenhang passt das für mich auch. Ich hätte es jetzt da einfach zu viel gefunden oder irgendwo unnötig, wenn sie jetzt noch erzählt hätten, dass, wie es in späteren Biografien dann immer wieder kommt, wie es mir beim zweiten Ultimate Battle Quant Malfisto den Finger abgebissen hat.
Ja, darum geht es mir eigentlich auch nicht. Ich sage ja nur, im Vergleich zu anderen Figuren kommt er eigentlich relativ kurz weg. Und da hätte man entweder, man gibt ihm ein bisschen mehr Time und sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, er hat sogar mal geschafft, Many Faces zu kontrollieren, was man aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht hat, dass man überhaupt Many Faces nochmal brauchen würde. Oder aber man hätte die anderen vielleicht auch ein bisschen kürzer halten sollen.
Ja, das ist ja ohnehin meine Meinung, dass man die anderen auch hätte kürzer halten sollen. Ohne diesen übermäßigen Biografienkram, wo man versucht, in einem falschen Medium Geschichten zu erzählen, die eher in Comics oder Zeichentrickfolgen hätten erzählt werden sollen, sondern einfach sich auf Dinge beschränkt hätte, wie es eben bei Beastman der Fall war. Oder, Manuel?
Ja.
Danke.
Bitte. Besonderes Talent. Er nutzt dieses besondere Talent, außer bei Drachen. Was er da noch nicht wusste.
Das stelle ich mir auch vor. Beastman wächst damit auf, dass er alles und jeden kontrollieren kann. Steht zum ersten Mal vor dem Drachen. Hör auf mich, Squish.
Ja, genau. Scheiße.
Drei Monate später wacht er auf. Irgendwo im Krankenhaus ist wieder mühselig zusammengefickt worden. Boah, er ist aus dem Koma wieder aufgewacht.
Ja, das wäre aber eine witzige Biografie gewesen, dass er, sich dass er sich Keldor angeschlossen hat, weil der ihn wieder zum Leben erweckt hat.
Ja, nachdem er versucht hatte, Goatman zu kontrollieren.
Ja, das erinnert mich an einen gewissen.
Ja, genau.
Ja, wäre doch irgendwie geil gewesen. Monate später wacht er auf. Ah, Beastman, dir geht's wieder gut. Oh, was ist passiert? Ah, das erklärt dir unser neuer Krieger Drago Man.
Ja. Was Schreispringen aus dem Fenster. Oh, herrlich. Ja, Beastman hat sich Keldor angeschlossen. Der wurde zu Skeletor und Skeletor wollen wir uns jetzt einmal widmen. Gordon, leg mal los.
Ja, Skeletor, böser Herr der Zerstörung. Wahrer Name Keldor. Aus dem Hause Randor? Nö, lässt man einfach weg. Also nur Keldor. Im Kampf mit seinem Halbbruder Hauptmann Randor tödlich verwundet, wandte sich Keldor zur Rettung seines Lebens an Hordak, seinen Meister der dunklen Künste. Hordak verschmolz Keldor mit einer außerdimensionalen Lebensform, was ihn für immer in Skeletor, den Oberbefehlshaber des Bösen, verwandelte. Er versammelte viele von Eternias größten Außenseitern und bösen Kriegern, um sich in seinem Bestreben Zugang ins Schloss Grayskull zu erlangen und das zu bekommen, wovon er glaubt, es sei die ultimative Machtquelle des Universums.
Und das ist Sebastian?
Dieser kleine Pudel hier.
Ja, genau.
Ah, okay. Wunderbar. Ja, Sebastian, was meinst du?
Ja, also die Biografie hatte ja damals schon in den Online-Foren für heftigste Diskussionen gesorgt. Meiner Meinung nach zu Recht, weil, Hordak verschmolz Keldor mit einer außerdimensionalen Lebensform. Das wurde ja dann bei der Zweitauflage von Skeletor nochmal ein bisschen nachbearbeitet, indem man dann geschrieben hat, Hordak verschmolz Keldor mit dem außerdimensionalen Wesen Demoman aus Despondos. Dadurch wusste man es dann also noch genauer. Und ja, wie soll ich das diplomatisch ausdrücken? Das ist die größte gequirlte Kacke, die in den Biografien bis dahin gezeigt wurde. Und auch danach kam relativ selten noch so viel Scheiße wie das.
Ich bin jetzt etwas verwirrt, dass jetzt Demoman da auftaucht. Ich hätte jetzt mit Gorpo gerechnet oder so.
Ja, das hätte ich denen auch zugetraut. Ja, das war natürlich deren Methode, dann irgendwie Demoman in die Toyline zu integrieren, storymäßig. Für die, die es nicht wissen, sei halt dazu noch gesagt, Demoman war der ursprüngliche Konzeptname für Skeletor, als die Masters Toyline erfunden wurde. Und das, was als Figur Demo Man erschienen ist, war halt eines der frühesten Skeletor-Designs gewesen. Also eines der Designs, aus denen dann der finale Skeletor später hervorgegangen ist. Und hier wird es halt zu einem komplett eigenständigen Charakter gemacht, der auch noch mit Keldor verschmolzen wird und der dadurch zu Skeletor wird. Und vollkommen zu Recht kamen halt damals die Diskussionen auch auf, ja Moment mal, wenn dieses Wesen dann mit Keldor verschmilzt und der zu Skeletor wird, dann heißt das ja, ohne Demo Man wäre Keldor gar nicht Skeletor geworden und wäre auch nicht böse oder so. Da gab es dann lange Diskussionen, wo dann halt Scott Knightley versucht hatte, so irgendwie zu erklären, nein, nein, und der wurde zwar mit dem verschmolzen, aber sein böser Geist hat keinen Einfluss auf Skeletor gehabt. Das wurde in der späteren Biografie auch nochmal ein bisschen thematisiert. Im letzten Minicomic wurde halt gezeigt, wenn He-Man dann Demo Man aus Skeletor quasi heraus exorziert, dass der dann wieder zu Keldor wird und stirbt. Und das Ganze ist halt wieder so, ich kann es nur noch mal sagen, das ist einfach eine gequirlte Kacke für mich. Das ist zum einen unnötig verkomplizierend, zum anderen macht es irgendwo diesen absoluten Overlord of Evil halt irgendwo zu einer Witzfigur, der eigentlich irgendwo der arme Trottel ist, der halt von Hordak irgendwo verarscht worden ist. Und also, ich finde es einfach nur unter aller Sau. Ich kann es nicht anders sagen. Bäh!
Also, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Die Meinung generell im Fandom oder beziehungsweise deine Meinung ist, dass Keldor lauter Bio nicht grundsätzlich böse ist, sondern erst durch Demo Man böse wird?
Ja, das war damals eben die Hypothese, die aufgestellt wurde und die dann von Scott Knightley zurückverwiesen wurde, dass halt quasi nur die Verschmelzung halt rein körperlich oder kräftemäßig gewesen wäre, aber ohne dass Demo Mans Geist einen Einfluss. Um mal vorzugreifen, in der Biografie von Battleground Evelyn wird dann halt erzählt, dass die halt quasi den Geist von Demo Man dann irgendwie aus Skeletor unterdrückt hat oder so, weil der da halt wahnsinnig wurde dadurch. Das macht die Sache dann auch irgendwo nicht besser.
Unglaublich. Ja, Gordon, was ist so dein Eindruck?
Ja, das ist jetzt ja, grundlegend finde ich die Story gar nicht so scheiße, aber grundlegend, also Sepp hat schon irgendwo recht. Das Problem dabei ist halt einfach, dass Keldor jetzt mehr oder minder eigentlich nur eine Art Wirt ist. Ne? Und dann bringt man halt da irgendwie Demo Man, damit er überleben kann. Und da hätte man dann ja, muss man sich dann ja auch irgendwie schon wieder fragen, warum muss es denn gerade der sein, wenn es im Endeffekt nur darum ging, irgendwie Keldor einen neuen Körper zu geben. Dann hätte man ja auch einfach seinen Geist transferieren können. Aber nee, man muss dann irgendwie ihn mit Demo Man verschmelzen, weil, ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich finde ja Demo Man eigentlich ziemlich geil. Ich mag auch die Figur. Also ich finde, der sieht einfach cool aus. So, mir gefiel das Konzept damals eigentlich auch ganz gut. Und auch die Farbgebung und so fand ich halt bisher immer ziemlich cool. Und das Zubehör, das er dazu bekommen hat, fand ich auch ganz gut. Ist jetzt halt eben, wie gesagt, die Frage, ne, ob man das unbedingt gebraucht hätte. Man hätte Demo Man auch anders in den Kanon einbringen können. Also ich meine, wenn man schon irgendwie diese Legende um das Schwert von He hat und dann einen Vaikor da unbedingt mit reinbringen muss, weil das die Konzeptzeichnung von He-Man war, warum konnte dann nicht Demo Man einfach auch auf dieser Timeline der Bösewicht gewesen sein, gegen den Vaikor halt gekämpft hat? Das wäre
ganz
doch
richtig.
Eine ganz einfache Lösung gewesen. Aber das war zu einfach. Es war zu offensichtlich für Scott Knightley. Und deshalb hat er gesagt, nein, ich muss den irgendwie mit dem jetzigen He-Man verbinden. Naja, und dann hat er das halt so gemacht. Ich finde es jetzt nicht mega schlimm, aber grundlegend ist es halt natürlich so, im Endeffekt ist jetzt Skeletor beziehungsweise Keldor da irgendwie so ein Man possessed und sobald er irgendwie besiegt wird, dann fällt das Ding raus. Er ist wieder Keldor und das war's dann, ne?
Ja, für mich ist das auch so ein Punkt dann dabei, dieses Keldor-Possessed-Ding. Was ist denn jetzt, wenn die Helden davon Wind bekommen? Wenn jetzt die Zauberin von Grayskull beispielsweise den Helden erzählt, ja, Skeletor ist entstanden, indem Hordak ihn mit Demo Man verschmolzen hat. Da wäre doch mein erster Gedanke, gerade wenn ich He-Man wäre und weiß, das ist mein Onkel, dass ich sage, okay, das ist eine arme Sau. Jetzt gucken wir, dass wir irgendwie Demo-Man aus dem Kerl rauskriegen und sein Leben auf andere Weise retten. Ich meine, Man-at-Arms hat einen gebrochenen Hals von Mechaneck repariert. Der hat Roter, dem die Beine abgeschlagen wurden, repariert. Da wird der wohl auch einen säureverätzten Keldor retten können. Das wäre doch ganz klar. Und gerade der letzte Minicomic hat dann irgendwo gezeigt, nachdem Demo-Man exorziert war, liegt Keldor dann im Sterben und ringt dann He-Man irgendwie das Versprechen ab, dass He-Man irgendwie nicht nur irgendwo auf die Eternia oder die Gar, sondern auf alle auf Eternia lebenden Völker irgendwo achtet oder so, wo man dann echt das Gefühl hat, ja, eigentlich ist Keldor doch ein total dufter Typ gewesen und der böse Hordak, der hat eigentlich die Schuld daran gehabt, dass Skeletor so böse war. Man weiß also letzten Endes nicht, ist Skeletor jetzt böse, weil der einfach böse war, oder wie im 2000X-Cartoon, was ich sehr gut fand, dass es so gewirkt hat, durch den Schock der Verwandlung ist er jetzt einfach irgendwie total durchgedreht und ist jetzt halb wahnsinnig, halb böse. Oder ist es jetzt einfach nur, weil er da mit diesem Fisch verschmolzen ist und sobald das Fisch raus wäre, wäre der eigentlich wieder ganz okay, wenn man ihm mal erklärt, dass das halt mit der Thronfolge so und so scheiße gelaufen ist, weil er manipuliert wurde. Und das ist der ganze Start dieser Sache gewesen, was mir so ungeheuer stinkt, dass jetzt eigentlich irgendwo Skeletor nicht mehr the ultimate evil ist in dieser Geschichte von Gut und Böse, sondern nur das arme Bauernopfer zwischen größeren Mächten.
Ja, der ultimative Böse ist ja sowieso ein anderer. Haben wir doch jetzt gelernt, oder?
Ja, Gorpo.
Genau. Ja, Gordon, der Sebastian hat es ja gerade schon ein bisschen angedeutet gehabt. Welche nennenswerten Unterschiede gibt es denn noch zu dieser nachträglich überarbeiteten Biografie? Wurde dort nur der Name Demo-Man eingefügt oder gab es da noch andere Sachen?
Ich glaube, das war eigentlich so grundlegend eigentlich die Hauptessenz, ja. Großartig. Mehr kam da, soweit ich weiß, nicht.
Nee, das war wirklich nur der Satz, der in der Biografie geändert wurde. Da hat Gordon schon recht.
Und sagt letztendlich aus, wir haben eigentlich gar keinen Plan, was wir da machen, sondern müssen uns nachträglich korrigieren.
Naja, kommt halt eben drauf an. Ne? Wenn man vorher der Meinung war, naja, wir haben irgendwie so eine Lebensform, die wir da hingedrückt haben, um, keine Ahnung, ja, aus Keldor eben Skeletor zu machen und im Fandom ist das ja vorher schon rumgegangen. Also ich meine, lange bevor Demo-Man in der Moto C-Line war, gab es ja schon Customs zu Demo-Man. Also ganz viele haben sich ihn ja immer ganz anders vorgestellt. Die haben ja nicht die Konzeptzeichnung genommen, sondern da wurde dann ja irgendwo, was weiß ich, in Geschichten oder was davon gesprochen, dass das eigentlich irgendein geflügeltes Wesen gewesen wäre und so weiter und so fort. Und da gab es ja nun diverse Zeichnungen. Woher das Ganze jetzt eigentlich tatsächlich rührte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weißt du das, Sepp?
Was genau?
Mit Demo-Man, wo der das erste Mal eigentlich auftauchte, dass man da irgendwelche Customs zu bauen konnte, die aussahen wie ein Viech mit Flügeln.
Ich glaube, das war bevor Mattel den eigenen Artwork-Katalog rausgebracht hat, wo sie dann die Konzeptzeichnungen von Demo-Man und Vycor von damals gezeigt haben.
Mhm. War da eine Figur mit Flügeln dabei in dem?
Nein, überhaupt nicht. Das war halt jemand, der hat nicht gewusst, was mit Demo-Man jetzt genau wäre, worauf das wirklich basiert und hat sich das dann halt so vorgestellt, okay, was könnte jetzt irgendein Dämon sein, der irgendwie mit dem Skelettkopf dann wohl aussehen müsste, damit der Skeletor auch so aussieht, wie er ist und hat sich dann halt dieses Viech mit Flügeln und so zusammengebastelt, was ja auch im Fandom gar nicht mal so übel ankam.
Ja, eben, genau. Und ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass einige sich dann vielleicht auch gedacht haben, naja, dann bedienen wir das Fandom halt in dem Bereich. Und da wir ja sowieso gerade die Konzeptzeichnung haben, die wir eh nochmal veröffentlichen wollten, da passt er dann ja ganz gut rein, also machen wir das mal. Ist nicht unbedingt die beste Idee.
Sag mal, Demo-Man ist doch diese grüne Figur, ne?
Ja.
Und Keldor ist blau.
Ja.
Welche Farbe entsteht eigentlich, wenn ich blau und grün mische? Irgendwie ein bisschen seltsam.
Wie ist das noch? Ja, also ich erinnere mich da immer nur an den Spruch, grün und blau schmückt die Sau.
Auch nicht schlecht, ja.
Ja, also es ergibt einfach irgendwo hinten und vorn keinen wirklichen Sinn. Aber Hauptsache, es wurde mal irgendwo so gemacht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Valka und Demoman lieber einfach ohne Biografien als Special-Item irgendwo rausgebracht hätte. Aber es muss ja jede Figur irgendeine Biografie haben, irgendeine Rolle, egal ob es jetzt der fünfte Repaint ist oder so. Aber Hauptsache, wir haben einen Filmation-Hordak ohne Filmation-Kopf. Alles klar.
Das heißt also, du bist jetzt der Meinung, Skeletor müsste eigentlich türkis sein.
Ja, wenn das das Ergebnis ist von der Mischung, dann eigentlich ja.
Nee, macht aber keinen Sinn.
Warum?
Naja, weil diese Atmosphäre da auf dem Planeten und der Druck drückt ja das Blut so raus, dass man blaue Haut hat, wie bei Hordak.
Ach so, das heißt, würde er jetzt auf einen anderen Planeten reisen, sagen wir so interstellare Reisen ins Trisolarsystem beispielsweise, dann würde er rosa werden?
Nee, dann würde er wahrscheinlich wieder türkis werden.
Okay.
Oder hellblau, wie bei New Adventures.
Ja, ich sehe das schon so, wenn er dann nach Etheria reist, wo die magische Kraft das Blut so nach oben drückt, dann sieht er aus wie Arnold Schwarzenegger in Total Recall, wenn er auf der Marsoberfläche ist.
Mit diesem Glubschieß.
Ja. Und Hordak steht da, ja, das wäre mir auch fast passiert.
Ja, aber guck mal, der NA-Skeletor, wenn der so ein bisschen angegilbt war, dann wurde der ja langsam türkis. Das hat Scott Knight nicht alles mitberechnet.
Skeletor.
Der Fuchs.
Ja, Manuel, ganz ehrlich,
Ja.
findest du diese Biografie wünschenswert in dieser Form?
Nee, es ist ähnlich, sage ich jetzt mal, wie bei He-Man auch. Also ich brauche da jetzt keine so detaillierte Hintergrundgeschichte. Wie du auch schon gesagt hast, Skeletor ist der Herr des Bösen. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, woher er jetzt wirklich gekommen ist. Und vor allen Dingen möchte ich, glaube ich, auch nicht wissen, dass, ja, wie jetzt das die Meinung im Fandom war, dass nicht er der Böse ist, sondern letztendlich das Opfer war in dieser ganzen Geschichte und der Demoman irgendwo der Böse letztendlich ist oder derjenige ist, der ihn zum Bösen gemacht hat, verführt hat. Also ich weiß nicht, dass, ja, wir haben den Begriff ja für heute schon mal gehabt, entmystifiziert das Ganze für mich einfach. Da hätte ich es irgendwie interessanter gefunden, wenn man schon da diese Verwandtschaftsgeschichte mit hat, mit Keldor und Halbbruder etc., dass man es halt so ein bisschen Star Wars-mäßig halt dann weiter strickt, sage ich jetzt mal, dass es halt irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Ich glaube, irgendwie kam es doch schon, gab es doch auch immer, ich weiß nicht, in welchem Medium das war, so dieses Thema auch mit, er ist eigentlich, der Keldor ist eigentlich der Erstgeborene, hat dann aber doch kein Anrecht auf den Thron irgendwie, weil er ja von den Gar abstammt. Ich weiß nicht, gab es da irgendwie was, kriege ich das richtig zusammen, Sebastian, weiß ich nicht mehr so genau, dass man das irgendwie auf diese Schiene macht, aber diese Wesensverschmelzung, ach, ich weiß nicht, also ich brauche es nicht. Ja, ich glaube, das war's soweit mit den Biografien oder haben wir noch eine, Gordon?
Ja, wir beenden das Ganze mit den Heroics und zwar mit Stratos, dem geflügelten Krieger. Wahrer Name ist Stratos aus dem Hause Avian. Als Herrscher von Avian, einer Zivilisation geflügelter Affenartiger, die hoch auf den Gipfeln der mystischen Berge leben, ist Stratos ein tapferer, ehrenhafter, mit König Randor verbündeter Krieger. Obwohl alle Avioner dank des magischen smaragdgrünen Stabes flugfähig sind, haben viele, einschließlich Stratos, ihre Rüstung mit Raketenpacks und Düsen aufgestockt, um ihre Geschwindigkeit und ihren Abstand zu erhöhen. Als ein Mitglied der Masters of the Universe kämpft Stratos mutig gegen die Mächte des Bösen, Skeletors.
Ist Avion in Frankreich, Sebastian?
Keine Ahnung, vielleicht bei einer Brücke oder so.
Okay. Ja, mir fehlen so ein bisschen die kosmischen Nüsse, aber vielleicht weißt du ja warum. Erzähl mal.
Ja, die Hörspiele sind ja so nahezu das einzige Medium, was in den Biografien bis heute eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ich glaube, das Einzige aus den Hörspielen ist ja wirklich dieser super tolle Name von Luki gewesen. Und deswegen keine kosmischen Nüsse. Es gibt dafür aber auch andere Referenzen, diese Biografie. Also zunächst einmal Avion, für mich ist es natürlich Avian immer. Und das ist die Wolkenstadt Avian. Eigentlich schade, dass sie nicht noch geschrieben haben als Herrscher der Wolkenstadt Avian, aber na gut. zumindest finde ich die Biografie recht gut, weil die Stratos recht kurz beschreibt, dass er halt tapfer, ehrenhaft ist und er ist mit König Rander verbunden. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass er allein als Herrscher von Avian beschrieben wird, weil ich schon irgendwo gedacht hätte, dass er jetzt König von Avian wäre. Aber das ist jetzt nur Detailzeug. Grundlegend bin ich damit zufrieden. Und vor allen Dingen magisches, dass der smaragdgrüne Stab, also der Emerald Staff of Avian erwähnt wird. Der kam ja aus dem Minicomic raus und der ist ja erst mit Goldman zusammen überhaupt produziert worden, viele Jahre später. Und schon damals habe ich gesagt und auch noch Scott Knightley persönlich geschrieben gehabt, ey, bist du eigentlich bescheuert, die Figur ohne diesen Stab rauszubringen? Weil Stratos war ja, oder ist bis heute, glaube ich, so ziemlich die einzige Figur, die gar kein Zubehör dabei hatte. Aber wenigstens in der Biografie was drin, hat mich gefreut. Der Rest passt auch mit den Raketenpacks und so weiter. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist so ähnlich wie bei Beastman. Es wird jetzt nicht besonders was für einen Roman erzählt und besonders was für Hintergrundgeschichten. Stratos ist einfach so und so und fertig. Schön.
Wo ist denn dieser Stab von Avian?
Ja, der ist jetzt gerade bei mir an meiner Stratos-Figur dran geklebt.
Ja, nee, also generell ist dieser Stab in der Stadt? Muss ja. Stratos den Stab in der Hand halten, um fliegen zu können? Nee, was muss ich tun? Nee,
also es ist halt so, der Emerald Staff of Avian, wie er im Minicomic beschrieben wird, der befindet sich in Avian selber auf einer hohen Bergspitze und strahlt quasi über Avian hinweg. Und der muss jetzt von keinem festgehalten werden, sondern solange der Stab sich da befindet, haben die Vogelmenschen ihre Flugkräfte. Und in dem Minicomic ist es halt so, dass Skeletor diesen Stab quasi klaut, um damit den Dämon Haramesh zu erwecken. Und noch kann Stratos fliegen, aber wenn der Stab erstmal weg ist, werden die Flugkräfte früher oder später wegschwinden, dann können die irgendwann nicht mehr fliegen.
Das heißt, die fallen alle runter.
Ja, so nach dem Motto, wie wenn du jetzt auf der Autobahn unterwegs bist und siehst, du bist auf Reserve und denkst, ach, du schaffst noch die 10 Kilometer und irgendwann fängt der Motor an zu stottern.
Blöpp, Ende. Ja, Gorn, was sagst du dazu?
Ja, Skeletor hat ja diesen Dämon erweckt und der hat dann gesagt, Haramesh, ich bin der Frühling.
Ne? Okay.
Ja, so, ja, was geht mir halt von der Bio her ähnlich wie bei Beastman. Ich finde sowieso, dass Stratos eine Weile lang ganz schön irgendwie in den Hintergrund gerückt ist, was Masters of the Universe anging. Auch damals in den Minicomics ist er irgendwann ziemlich in den Hintergrund getreten, hatte ich. Also war zumindest immer mein Eindruck irgendwie.
Ja, ist auch richtig so. Das hatte auch einen ganz praktikablen Grund gehabt. Weil der wie Zodek ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr produziert wurde, mangels Verkaufserfolg. Richtig. Also nicht, dass die Figur ein Flop war, aber irgendwann hat man gemerkt, die verkauft sich mit am schlechtesten mittlerweile, jetzt lassen wir es sein. Dann war es auch klar, dass die neuen Masters einfach immer prominent blieben.
Ja, fand ich halt ein bisschen schade irgendwie, weil ich fand die Figur eigentlich immer ganz cool und bin halt auch der Meinung, so der hat halt auch dieses Flair, dieser Oldschool-Vintage-Sachen. Und ja, weiß ich nicht, gerade auch durch 2000X über sein gesamtes Volk und so, was man dann da ja noch hatte, hätte man hier vielleicht auch nochmal so ein, zwei Sätze mehr verlieren können, glaube ich. Also wie gesagt, wo ja dann andere Leute doch deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst, wird es hier dann doch wieder relativ einfach gehalten. Ja, man ist eben Verbündeter und man kann fliegen wegen des Stabs und ja, erst bei den Masters. Also da wäre dann vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Storyline drin gewesen. Gut, aber andererseits wäre er wahrscheinlich jetzt auf den Markt gekommen, hätte es wahrscheinlich auch eine andere Story gegeben. Demzufolge grundlegend passt das schon. Also man stellt ihn hier sinnvoll dar. Es macht schon Sinn, warum er bei den Masters ist und so weiter und so fort. Aber ich finde halt auch, wie gesagt, im Gegensatz zu einigen anderen, hätte man, glaube ich, hier auch mal so ein, zwei Worte noch mehr verlieren können.
Du musst dir allerdings auch vergegenwärtigen, wir sprechen hier von den Moto Classics Biografien. Das heißt, wenn da mehr Worte verloren gegangen wären, dann wäre das nicht unbedingt besser gewesen. Weil gemäß den anderen Biografien, wie der von He-Man, wo auch die Moto Frühzeit mit hineingemixt wurde, hätte es durchaus damit enden können, dass Stratos wie in der Pre-Filmation-Ära zunächst mal als der letzte der Vogelmenschen beschrieben worden wäre. Und dann wären noch 5 Zeilen der Biografie erzählt worden, wie er dann aber sein Volk wieder zum Leben geweckt hätte oder umgekehrt wäre erzählt worden, wie Skeletor das Volk von Stratos ausgerottet hatte und Stratos dann selber versklavt hat oder sowas. Also ich bin da eigentlich ganz froh, dass uns das erspart geblieben ist.
Nee, das hätte ich total super gefunden. Und wie dann hinterher rauskommt, dass Stratos eigentlich insgeheim The Mighty Spector wurde.
Ja, du bist ja auch total wahnsinnig.
Ja. Herrlich. Ich hatte gerade so einen ganz amüsanten Gedanken. Stratos kann von sich aus fliegen, also er war aufgrund des Stabes, kann er fliegen, hat trotzdem ein Jetpack auf dem Rücken. Ich meine, sicher ist sicher. Und wenn wir jetzt mal an das eine oder andere Boxart denken, benutzt er dann zusätzlich noch einen Windrider. Wow.
Der will definitiv in der Luft bleiben, der Junge.
Absolut.
Weil er es einfach kann.
Ja. Richtig. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie ein bisschen witzig, Mann. Dann könnte Dragstor ja gleich auf Nightstalker reiten, was weiß ich.
Also jetzt wird nicht albern, Manuel.
Ja,
das wäre total absurd.
Der fährt natürlich, die Idee. Der fährt natürlich im Road Ripper, Mann.
Im Liegen. Nee, dann besser im Laserboot, das passt besser. So was Doofes.
Jetzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen, die ich vermisst habe. Nämlich die Frau von Stratos, Delora. Die hätte noch erwähnt werden.
Ja, siehst du, sowas meine ich ja eigentlich auch. Weißt du, wenn es um sein Volk geht und so, das ja auch eine etwas größere Rolle auch um 2000X hatte und wie auch immer, dann hätte man doch wenigstens darüber noch irgendwie einen Satz verlieren können. Es wäre doch nicht zu viel gewesen. Also ich meine, das hätte da dann auch noch irgendwie mit reingepasst. Und wenn es halt nur irgendwie Delora ist oder sowas, das wäre schon ganz okay gewesen, denke ich.
Jetzt bin ich verwirrt. Ist Delora nicht seine Schwester?
Nein, seine Schwester ist Hawk.
Hawk, ja. Oh, okay. Ich dachte schon, hier tun sie Abgründe auf oder sowas.
In Zuchturnier. Ich sagte es schon.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar. Nachdem du in iTunes das Himanische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Himanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, auch diese Episode neigt sich so langsam ihrem Ende zu, aber ganz klar, wir melden uns natürlich in Kürze wieder. Allerdings nicht in 2 Wochen, denn wir befinden uns noch in unserer Sommerpause und die nächste Episode erscheint dann Mitte September, also in circa 3 Wochen.
Und wem die heutige Ausgabe gefallen hat, der darf uns gerne in iTunes mit einer positiven Bewertung unterstützen. Das würde uns sehr freuen.
Ja, ganz genau so ist es. Bei uns heute zu Gast war Gordon Volkmar und Sebastian Vogel. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch.
Ja, danke schön für die Einladung. Hat mich gefreut, mal wieder dabei gewesen zu sein. Und ja, ich fände es schön, wenn ich irgendwann mal wiederkommen könnte.
Na, da bin ich mir nicht ganz so sicher. In diesem Sinne, bis Mitte September. Macht's gut, tschüss und bis dann.
Tschüss, bis dann. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ist ja klar, das Lieblingslied von Stratos ist Sur le Pont d'Avignon. Und als er Delora zum ersten Mal traf, hat er gesagt, willst du mal den Stab von Avian anfassen? Aber wisst ihr eigentlich, was man sagt, wenn Skeletor tot ist? Es wurde ihm der Gar ausgemacht.
Meine Güte.
Ja, tschüss, bis dann. Und ich habe ja letztens mit Scott wieder telefoniert.
Mal wieder.
Ja, und immer wenn ich mit Scott so telefoniere, ne, der wollte ja demnächst auch einen Charakter nach mir benennen. da kommen ja dann immer noch so ein paar Sachen zutage, was er denn eigentlich vorhatte. Ne? Und ursprünglich hatte er ja tatsächlich mal vor, dass mit dieser ganzen Zeitreisegeschichte, dass da noch viel mehr Leute durch die Zeit reisen. Ne? Also da sollte dann irgendwie He-Man wieder auf seine Vorfahren treffen, war ja mit Preternia Disguise He-Man und so, aber da sollte dann auch noch Hordak wieder zurück in die Zeit und dann auf sein eigenes Ich treffen und Entrap da irgendwie mit hin und Stratos sollte den beiden dann folgen in seiner eigenen Frau, dem DeLorean. So?
Ja. Oh.
Ach, warte. Moment. Mhm. Aber es kam dann hinterher raus, dass ja in dieser ganzen Zeitreisegeschichte, da hatte dann ja auch so eine Uhr, spielte da eine Rolle, die hatte dann King Grayskull. Und der prügelt sich dann am Schluss mit Entrapta. Und da sagt sie zu ihm, berühr mein Harnisch. Und er sagt dann, dann fasst du nicht meine Uhr an.
Oh. Ich will sie raus. Ist das scheiße.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Oh nee.
Wenn das mal kein schickes Sommer-Special ist. Sommer-Special.
Sommer-Special passt schon.
Sommer-Spezial, nee, ist es besser. Na, wenn das mal kein schickes... Schon mal. Ey, das ist ein Zungenbrecher, ist das, ey.
Schickes Sommer-Spezial.
Schickes Sommerspezial.
Sonst sag okay. Jetzt sofort tschechoslowakisches Streichholzschächtelchen.
Okay. Keine Ideen mehr, Jungs.
Stell eine Frage, dann antworten wir.
Ich hab jetzt gerade so viel gesagt, jetzt ist Gordon dran.
Ja, dann stell eine Frage, dann sag ich was dazu.
Ach, sehr witzig.
Ja.
Reagiere auf den Sebastian.
Das ist keine Frage. Das möchte ich nicht.
Ja, ich würde sagen, schnappen wir uns mal die nächste Blatt.
Also Gott, findest du das nicht etwas unpassend für einen Spielzeug-Podcast?
Wie?
Also, nee, das geht doch nicht.
Pornos!
Du vergisst, wir haben sensible Gemüter, die das Ding hören.
Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ich kenne das immer aus Hotels. Herr Volkmar, hatten Sie dann da auch auf Ihrem Zimmer so einen Film? Ja, einen Porno!
Unglaublich. Gut, legen wir los, oder? Okay, alles klar, Aufnahme läuft. Damit kann das quasi losgehen.
Ich dachte, das wäre unser Smalltalk gewesen.
Achso, nee. Sehr witzig.
Das semanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.